Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Die schönste Zeit des Jahres beginnt. Die meisten von uns haben endlich Ferienurlaub. Wir verreisen und freuen uns seit Wochen oder gar Monaten auf diese Auszeit. Ob in die nähere Umgebung oder in die Südsee, wo für viele ein Traum in Erfüllung geht. Aber Reisen hat wie so vieles zwei Seiten. Denn den Traum vom Paradies, von Sonne, Meer und netten Menschen im Urlaubsland, diesen Traum träumen wir oft sehr einseitig. Für viele Menschen, die zum Beispiel in den Luxushotelresorts arbeiten, bedeutet unser Traumurlaub knallharter Job. Die meisten verdienen nicht einmal so viel, dass sie ihre Familien damit ernähren können. Und viele arbeiten nicht selten unter menschenunwürdigen Bedingungen. Aber dürfen wir deshalb nicht mehr reisen? Wie können wir künftig besser reisen und die Menschenrechte dabei vielleicht auch beachten? Tourismus und Menschenrechte ist unser Domradio-Thema heute. Wir denken über Urlaub nach, damit wir auch in Zukunft mit gutem Gewissen unsere Reiseziele genießen können. Und deshalb fragen wir nicht nur, wohin wir reisen, sondern auch, wie verreisen wir. Mein Studiogast ist Heinz Fuchs, der Leiter der Arbeitsstelle Tourism Watch im Evangelischen Entwicklungsdienst EED. Schönen guten Morgen, Herr Fuchs.
Hallo.
Aber auch viele andere Expertinnen und Experten informieren uns heute in den kommenden zwei Stunden über Tourismus und Menschenrechte in der Domradiosendung Das Thema. Ich bin Monika Weiß. Schönen guten Tag. Domradio, das Thema Reisezeit, Urlaubszeit, darum geht es heute hier im Domradio am Mittwochmorgen. Urlaubszeit, darum. Und wir haben mal nachgefragt, also was Ihnen wichtig ist im Urlaub und wohin reisen Sie denn eigentlich?
Wir machen sehr gerne auf Mallorca Urlaub, weil das eine wunderschöne Insel ist. Da gibt es Berge, da gibt es also flaches Land. Es ist eigentlich wunderschöner Strand, es ist alles da.
Ich fahre eigentlich überall gerne hin. Letztens war ich erst in Amerika letztes Jahr, fahren wir nächstes Jahr wieder hin, New York.
Ja, also wir achten sehr auf Ruhe, eine gute Unterkunft. Ja, und dass es allgemein stimmt, was man sich so vorgestellt hat, dass das auch erfüllt wird.
Am Meer.
Es ist ganz, ganz wichtig, dass meine Frau dabei ist und alles andere spielt keine Rolle.
Ja, wo auch gutes Essen da ist.
Dass ich mich entspanne, dass ich mir selbst keine Hektik mache und einfach das mache, worauf ich Lust habe.
Also das, worauf man Lust hat, das will man im Urlaub auch machen. Die Sorgen und Nöte zu Hause lassen und sich rund um die Uhr verwöhnen lassen. Gedanken über Krisenregionen und Menschenrechte, ganz ehrlich, wer will sie sich machen, ausgerechnet im Urlaub? Aber wir fragen heute mal nach, unter welchen Umständen wir dort eigentlich Urlaub machen, wo es uns hinzieht. Denn nicht selten geht es den Menschen dort in unserem Urlaubsland alles andere als paradiesisch. Ob wir jetzt nach Tunesien oder Ägypten gucken, die Länder im Nahen und Mittleren Osten, die Krisenregionen dieser Welt also. Große Bevölkerungsteile leben dort vom Tourismus und sollen wir deshalb nicht mehr in diese Länder reisen? Mehr dazu gleich hier in dieser Sendung. Domradio, das Thema unserer Reisezeit mitten im Sommer, werfen wir heute einen Blick auf ein Thema, das erst jetzt so richtig in den Blickpunkt gerät. Es geht um Tourismus und Menschenrechte. Wir haben eben gehört, was sich die Menschen erhoffen von ihrem Urlaub und auch von ihrem Urlaubsort. Aber darüber hinaus sollten wir auch fragen, unter welchen Umständen machen wir dort eigentlich Urlaub, wo es uns hinzieht. Denn nicht selten geschehen dort, wo wir den Traumurlaub gebucht haben, massive Menschenrechtsverletzungen hinter unserem Rücken. Heinz Fuchs ist der Leiter der Arbeit Stelle Tourism Watch im Evangelischen Entwicklungsdienst. Er hat dieses Thema Tourismus und Menschenrechte im Diskurs um Menschenrechte überhaupt salonfähig gemacht. Herr Fuchs, eben haben wir die Umfrage gehört, die Menschen wollen sich erholen, wenn sie verreisen. Sollen denn die Menschen, die ja in aller Regel ihren Urlaub auch verdient haben, jetzt nicht mehr reisen oder warum dieses Thema?
Urlaub machen ist eine wichtige Sache und das, was die Menschen sagen, ist ja auch, dass sie dem Urlaub geradezu einen Festcharakter beimessen. Aber ich glaube, man muss auch nochmal sehen, dass ähnlich wie ein Kleid, das ich mir kaufe, um auf ein schönes Fest zu gehen, zunächst ich mal auch mich auf das Fest freue und mir wenig Gedanken machen, wie mein Kleid eigentlich hergestellt ist, wer die Baumwolle produziert hat, wer es genäht hat. Ähnlich ist es beim Urlaub. Auch das hat Festcharakter, auch berechtigterweise. Es ist vielleicht auch die Belohnung für ein Jahr harte Arbeit. Dennoch dennoch lohnt es sich und es ist wichtig, dahinter zu schauen, wie auch die verschiedenen Leistungen meines Urlaubspaketes, meiner Urlaubsreise erbracht werden, die zu meinem Vorteil eingesetzt werden, für die ich auch bezahle. Aber es arbeiten Menschen, die sind zu meinen Diensten, die erstellen Leistungen und da ist es wichtig, hinter die Kulissen zu schauen und auch mit dafür zu sorgen, dass diejenigen, die im Tourismus arbeiten, die für die touristischen Angebote sorgen, immer parat stehen und die entsprechenden Services anbieten, auch gute Bedingungen haben und dass sie nicht ausgebeutet sind. Aber es geht auch weiter. Die Frage, unter welchen Bedingungen wurde mein Hotel gebaut, sind die Landfragen korrekt geklärt gewesen? Gab es Spannungen zwischen traditionellem Gewerbe und den Hotelbauten? Viele Fragen stellen sich, die man im Einzelfall sehr genau anschauen muss.
Warum hat es so lange gedauert, dass dieses Thema Tourismus und Menschenrechte überhaupt einen Diskurs fand?
Es ist nicht so, dass das Thema keine Rolle gespielt hat, aber es hat eher in einer anderen Richtung über viele Jahre eine Rolle gespielt. Mehr mit dem Blickwinkel, darf man, ist es korrekt, ist es ethisch verantwortlich, in Länder zu reisen, die eine problematische Menschenrechtslage haben. Das war eher das Thema und es hat auch sehr viele Sensibilisierungsaktivitäten gegeben, dass Menschen aufmerksam sein sollen und selbstverständlich kann das Reisen in Länder mit problematischer Menschenrechtslage auch zur Verbesserung der Menschenrechte beitragen, wenn Reisende anschließend darüber berichten, mit anderen in Austausch kommen und sozusagen Menschenrechtsproblematiken ans Licht kommen und darüber öffentlicher Austausch stattfindet. Was wir jetzt gemacht haben, ist eher nochmal zu schauen, wo hat denn Tourismus als Wirtschaftsbereich, wo ist er nicht nur in die Problematiken von Menschenrechtsverletzungen eingebunden, sondern wo verursacht er selbst Menschenrechtsverletzungen?
Sie haben ja eine große Studie dazu erstellt und man muss ja auch sagen, 250 Millionen Menschen arbeiten weltweit im Tourismus. Wer denn alles muss damit ins Boot, wenn man über Menschenrechte und Tourismus nachdenkt?
Na, zunächst sind die Verwirklichung der Menschenrechte Aufgaben der Staaten. Aus den Verpflichtungen der Staaten. Die Staaten müssen jeder Staat für seine Bürger gewährleisten, dass die Menschenrechte eingelöst werden, dass die menschenrechtlichen Bedingungen eingehalten werden. Daraus folgen natürlich auch Verpflichtungen für Unternehmen, die im Bereich dieser Staaten tätig sind. Und die Menschenrechte fordern von jedem Einzelnen auch Beiträge und es muss erwartet werden von jedem einzelnen Bürger, dass er ein Verhalten an den Tag legt, was keinen Schaden anrichtet, dass sein Verhalten Menschenrechte nicht gefährdet, sondern eher zu ihrer vollumfänglichen Umsetzung beiträgt.
Heinz Fuchs, der Leiter der Arbeitsstelle Tourism Watch im Evangelischen Entwicklungsdienst EED zum Thema Tourismus und Menschenrechte, das er auch auf der internationalen Reisebörse mit zahlreichen Experten diskutiert hat. Einen davon haben wir gleich am Telefon und klären mit ihm, wo überall Menschenrechte und Tourismus überhaupt zusammenstoßen. Darüber gleich mehr hier in der Domradiosendung das Thema. Das Thema im Domradio, besonders in den Ländern, wo Menschenrechte beständig verletzt werden, ist die Auseinandersetzung mit diesem Thema alles andere als erwünscht. Das Institut für Menschenrechte in Berlin bringt die Menschenrechte in politische und gesellschaftliche Debatten in Deutschland ein und erfasst weit darüber hinaus auch die Lage der Menschenrechte weltweit. Sei es das Recht auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen, die Chancengleichheit für Männer und Frauen oder den Schutz von Kindern vor Gewalt und sexueller Ausbeutung. Michael Windfuhr ist der stellvertretende Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Schönen guten Tag, Herr Windfuhr, nach Berlin.
Ja, schönen guten Tag nach Köln.
Tourismus und Menschenrechte, ein sehr junges Thema. Wo überhaupt stoßen Menschenrechte und Tourismus zusammen? Also wo führen Sie die Aktivitäten zu Menschenrechtsverletzungen auch?
Naja, nicht grundsätzlich führt Tourismus zu Menschenrechtsverletzungen, aber es kann eben immer wieder der Fall sein. Zum Beispiel bei den Arbeitsbedingungen in Hotelbetrieben, mit Tourismus beschäftigten Sektoren. Zum Beispiel dabei, wenn neue Hotels erschlossen werden und für die Anlage am Strand Menschen umgesiedelt werden, die da gelebt haben, oder Fischergemeinschaften ihren Strandzugang verlieren und damit ihre Einkommensmöglichkeit, dann ist das Recht auf Nahrung betroffen. Zum Beispiel, wenn Tourismus systematisch auch über Sextourismus oder Kinderausbeutung funktioniert. In diesen ganzen Fällen hat Tourismus etwas mit Menschenrechten zu tun. Und ich glaube, es ist zentral, Lösungen zu finden oder wie man vermeiden kann, dass Tourismus eigentlich zu Menschenrechtsverletzungen führt.
Wo sehen Sie und erleben Sie das große Problem mit den Regierungen im Zielland, wenn es um den Schutz der Menschen in deren eigenem Land geht?
Menschenrechte müssen immer von ihren Regierungen eigentlich für die eigenen Bürger umgesetzt werden oder die Menschen in einem Land leben. Und das ist in der Tat ein großes Problem. Es ist trotzdem wichtig, internationale Menschenrechtsnormen zu verwenden, a, gegenüber der Regierung, damit Betroffene auch verlangen können von ihrer Regierung, dass die eingefordert werden. Aber auch meinetwegen Institutionen wie nationale Menschenrechtsinstitutionen oder zivilgesellschaftliche Organisationen können von ihrer Regierung einfach einfordern, dass Menschenrechte auch umgesetzt werden. Das heißt, es ist ein Einforderungsprozess. Sie müssen im Grunde Investoren oder Tourismusindustrietätige kontrollieren. Das klappt nicht immer, aber es einzufordern ist ein ganz wichtiger erster Schritt, um sicherzustellen, dass es nicht zu Menschenrechtsverletzungen kommt.
Das heißt, was allem voran und ganz generell könnte dazu beitragen, dass der Tourismus den Menschen, die da beschäftigt sind, keinen Schaden anrichtet?
Ja, das ist natürlich eine Anforderung, die man jetzt nicht nur an die Staaten in den Zielländern stellt. Sie müssen es letztendlich sicherstellen. Die haben die Hauptverantwortung, aber auch alle anderen im Tourismus tätigen Akteure, zum Beispiel Hotelbetreiber, Reiseveranstalter, können natürlich versuchen sicherzustellen, dass es nicht zu solchen Verletzungen kommt und einfach bei Investitionen vorsichtig sein, aufpassen, Kontrollen haben, dass es nicht zu Missbrauch von Arbeitnehmerinnen kommt, Schutzvorkehrungen vor Kindermissbrauch und so weiter einrichten. Ich glaube, da ist eine hohe Zahl von Kreativität da und es wäre natürlich wünschenswert, wenn meinetwegen im Tourismus tätige und Firmen auch das als Markenzeichen für sich in Anspruch nehmen wollen, in Zukunft auf sowas systematisch und regelmäßig zu achten.
Viele Regierungen legen ja gar keinen Wert darauf, da genau hinzugucken, zum Beispiel, weil sie selbst profitieren. Korruption ist da auch sehr, sehr angesagt teilweise. Wer kann denn da eine Kontroll- oder Moderatorenrolle auch übernehmen?
Eine Kontrollfunktion hat an vielen Stellen Zivilgesellschaft, das ist so. Zivilgesellschaft kann Missstände aufdecken, kann darauf hinweisen, wo Korruption stattfindet. In Nordafrika haben wir gerade auch einen Geschmack dafür bekommen. Da war ja auch viel Korruption in den alten Regierungen beteiligt. Nationale Menschenrechtsinstitutionen können Kontrollfunktionen haben. Und auch zum Beispiel internationale Reiseanbieter können durchaus ein Interesse haben, wenn die sicherstellen wollen, dass es nicht zu Korruption kommt. Oder haben sie selber darauf oft auch Einfluss in der Vertragsgestaltung, in ihrem eigenen Verhalten. Also ich glaube, Kontrolle geschieht durch das Einmischen der unterschiedlichen Beteiligten an dem Prozess.
Vielen Dank, Michael Windfuhr, der stellvertretende Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, zu den Bedingungen für Menschenrechte und dazu, was auch die eigenen Regierungen dazu beitragen müssen, besonders aber auch die Tourismuswirtschaft. Die Regierungen im jeweiligen Zielland und auch die Tourismusunternehmen müssen sich selbst verpflichten, die Menschenrechte einzuhalten. Das sagte unser Gesprächspartner im Interview eben. Ein leider sehr verbreitetes Beispiel, wie Menschenrechte im Tourismus verletzt werden, ist der Sextourismus. Rund 450.000 Männer reisen alleine aus Deutschland jedes Jahr nach Asien, Afrika oder in die Länder des Ostens, um dort ihre sexuellen Abenteuer zu kaufen. Vor allem Kinder, die aus bitterer Armut stammen, werden ihre Opfer. Laut Schätzungen des Kinderhilfswerks UNICEF sind weltweit bis zu 4,6 Millionen Kinder und Jugendliche Opfer von Kinderprostitution. Ein katholischer Priester aus Irland hat für diese Kinder auf den Philippinen die Kinderschutzorganisation PREDA gegründet. Dort finden die Kinder oftmals den einzigen Weg, sich von den grausamen Erfahrungen zu befreien und einen Ort, wo ihre Verletzungen einen Platz bekommen.
Ein abgedunkelter Raum. Nur am Rand leuchtet eine Kerze. Auf dem Boden weiche Turnmatten. Darauf liegen 5 Mädchen. Zunächst ganz still. Plötzlich fangen sie an zu weinen. Sie schlagen auf den Boden. Erst mit den Fäusten, dann mit dem Kopf. Bis sie am Ende laut schreien. Die auf den ersten Blick verstörende Szene ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Therapie im Kinderschutzzentrum PREDA in Olongapo auf den Philippinen. Therapeutin Mary David und ihre Mitarbeiter kümmern sich hier um die Opfer von Sextourismus und Kinderprostitution.
Die Kinder befreien sich so von den negativen Gefühlen in ihrem Inneren. Sie schreien sich ihren Hass von der Seele, ihre Wut auf die Täter, aber auch auf ihre Familien, in denen sie oft schlecht behandelt und regelrecht in die Prostitution getrieben wurden. Sie müssen das alles rauslassen, um ihr Trauma zu überwinden. Für viele ist es der einzige Weg, sich davon zu befreien.
Zur umfassenden Therapie gehören aber auch ganz alltägliche Dinge. Die Mädchen gehen zur Schule, machen Sport, spielen mit Gleichaltrigen, lernen backen, kochen und nähen. Scheinbar banaler Alltag, doch die meisten machen solche normalen Erfahrungen zum ersten Mal in ihrem Leben. Die 14-jährige Jessica und die anderen holen ein Stück der Kindheit nach, die ihnen bisher vorenthalten wurde.
Als mein Vater starb, begann ich in einer Bar zu arbeiten, denn ich musste ja meinen kleinen Bruder versorgen. Wo unsere Mutter ist, weiß ich nicht. Schon als wir noch ganz klein waren, lebten wir immer mal bei einem anderen Onkel oder einer Tante. Oft wurden wir geschlagen, manchmal auch als Kinder schon missbraucht.
Jessica hat lange gebraucht, bis sie so offen darüber reden konnte. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Heilung. Dabei hilft unter anderem die sogenannte Dramatherapie. In Theaterstücken spielen die Mädchen ihre eigenen Leidensgeschichten nach, schlüpfen dabei in die Rolle der Opfer, aber auch in die der Täter. Das kostet anfangs Überwindung, erzählt die 18-jährige Gemma.
Zuerst bringt das Theaterspiel einige Albträume zurück. Aber mit der Zeit hilft es, das Ganze zu verarbeiten. Und so kann ich vielen anderen Mädchen und Jungen zeigen, was mit mir passiert ist. Und sie davor warnen.
Denn diese Aufführungen sind auch Teil der umfangreichen Aufklärungsarbeit in Schulen und Gemeinden. Der Gründer von Breda, der irische Pater Sheikh Cullen, will die Öffentlichkeit wachrütteln und die Politik zu einem entschiedeneren Kampf gegen die Missstände bewegen. Dieses Engagement geht bis hin zu verdeckten Ermittlungen im Rotlichtmilieu. Dabei holt Cullen die Opfer aus den Bars und Bordellen und bringt die Täter hinter Gitter. Gerechtigkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt in unserer Arbeit. Dazu gehört auch, vor Gericht gegen die Täter auszusagen. In der Kirche sprechen wir zwar oft von Vergebung, doch für die Mädchen hier ist es zunächst ganz entscheidend, dass ihre Peiniger bestraft werden. Ohne Gerechtigkeit gibt es keine Heilung. Bis zur Heilung bleiben die Mädchen im Schnitt 3 Jahre im Kinderschutzzentrum. Danach sollen sie möglichst zurück in die eigene Familie, was allerdings in vielen Fällen undenkbar ist. Eine Alternative sind Pflegefamilien. Die älteren Mädchen, so Therapeutin David, schaffen es häufig sogar, nach der Therapie selbstständig alleine zu leben.
Wer einmal Opfer ist, ist für immer Opfer. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Sie sollen es auch nicht vergessen, sondern lernen, damit zu leben. Und wenn sie ihren Schulabschluss schaffen und auf eigenen Beinen stehen können, ist es für uns das sicherste Zeichen dafür, dass die Therapie erfolgreich war.
Sehr viele Mädchen aus Breda schaffen einen überdurchschnittlich guten Schulabschluss, berichtet die Therapeutin stolz. Denn der Ehrgeiz ist groß, die Chance auf eine bessere Zukunft zu ergreifen. Und damit auch anderen eine bessere Zukunft zu ermöglichen, wie die Berufswünsche von Gemma, Pia, Mary Ann und den anderen zeigen.
Ich möchte gerne Ärztin werden, Kinderärztin am liebsten.
Mein Traumberuf? Sozialarbeiterin.
Anwältin oder Lehrerin.
Das ist ganz typisch für missbrauchte Kinder, dass sie anderen Kindern helfen wollen. Und sehr viele schaffen das auch. Wobei wir immer versuchen, sie dabei zu unterstützen.
Und diese Unterstützung haben sie bitter nötig. Gottfried Bohl hat das Therapie- und Kinderschutzzentrum Breda auf den Philippinen besucht. In diesem Zentrum von Pfarrer Sheikh Cullen finden die Opfer eine Zuflucht. Wenn Hotelmitarbeitern den Gästen Kinder als Prostituierte vermitteln, so soll etwa die Hotelkette mit dieser Realität konfrontiert werden, so Sheikh Cullen. Und gleich werfen wir im Domradio-Thema Tourismus und Menschenrechte einen Blick auf eine ganz andere Gruppe von Menschen, deren Rechte ebenfalls enorm gefährdet sind. Menschen, die noch immer unentdeckt oder unkontaktiert in den Urwäldern dieser Erde leben und in Gefahr sind. Warum? Mehr dazu gleich in Domradio das Thema Tourismus und Menschenrechte. Das Thema im Domradio Tourismus und Menschenrechte, das war erst vor kurzem, da habe ich diese Nachricht selbst gehört. Im brasilianischen Amazonasgebiet haben Forscher eine Gruppe von rund 200 unkontaktierten Indianern entdeckt. Die Menschen leben auf 3 Lichtungen im Javari-Tal, im westlichen Amazonas an der Grenze zu Peru. Dort wird noch immer die höchste Konzentration unkontaktierter Völker weltweit vermutet. Mit großem Interesse hat die Organisation Survival International diese Nachricht verfolgt, eine Organisation, die sich weltweit für die Rechte indigener Völker einsetzt. Linda Poppe, die Geschäftsführerin von Survival International, ist am Telefon. Frau Poppe, was haben Sie gedacht, als Sie diese Nachricht gehört haben?
Also zuerst mal ist man immer noch erstaunt. Also wir wissen von über 100 solchen unkontaktierten Gruppen, aber es ist immer noch bemerkenswert. Und der zweite Gedanke, der sich dann einschleicht, ist wirklich Hoffentlich werden sie nicht gegen ihren Willen kontaktiert, denn wir wissen wirklich aus unserer Arbeit, dass das ganz katastrophale Folgen haben kann.
Was ist die Gefahr für diese Menschen? Würden wir jetzt sagen, spannender reise ich hin, ich möchte gerne sehen, wie solche Menschen leben?
Also davon raten wir wirklich dringend ab. Also es gibt eine Reihe von Problemen, aber eines der größten ist die Übertragbarkeit von Krankheiten. Und genau deshalb sollte man sich nicht ohne Vorbereitung oder nur weil man diese Menschen mal treffen möchte, in dieses Gebiet begeben. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe in Kolumbien, die wurden vor erst 20 Jahren kontaktiert. Damals gab es über 1300 Mitglieder und Krankheiten haben wirklich Hunderte dahin gerafft. Jetzt haben wir nur noch 400 Angehörige und man möchte sich gar nicht vorstellen, was das auch für die Verbliebenen bedeutet. Also es ist wirklich dramatisch, was Krankheiten hier anrichten können. Deshalb sollte man die Leute wirklich in Frieden lassen, wenn sie keinen Kontakt wollen.
Diese Menschen leben von Mais, Bananen, Erdnüssen und anderen Feldfrüchten, haben die Forscher herausbekommen. Grund und Boden ist also deren Lebens- und wohl auch Überlebensgrundlage. Was zählt damit zu den größten Bedrohungen für das Wohlbefinden einer solchen Gruppe, wenn man mal den wirtschaftlichen Aspekt in den Blick nimmt?
Ja, das sagen Sie ganz richtig. Land und Boden ist wirklich zentral. Also sie leben davon, es ist auch eine spirituelle Bedeutung. Und wenn sie diesen Boden verlieren, ist das dramatisch. Und da kommen aber häufig Holzkonzerne, Ölkonzerne ins Spiel, die wirklich dieses Land nutzen wollen, seine Ressourcen gewinnen wollen. Und da wird der Druck auf das Land sehr stark. Und da muss man wirklich handeln, damit sie nicht von ihrem Land vertrieben werden und quasi ihre Lebensgrundlage und häufig auch ihr Leben verlieren.
Das sind ja nicht nur Unternehmen, die zum Beispiel dann Rohstoffe suchen. Besonders in Afrika, nehmen wir mal heraus, gibt es ja wunderschöne Naturreservate, die Touristen und natürlich Reiseveranstalter anlocken. Luxuscamps mit Pool und Golfplätzen mitten in wasserarmen Regionen. Nicht selten werden die Ureinwohner dann einfach enteignet. Wie helfen Sie solchen Gruppen?
Ja, das ist richtig. Also wir beobachten, dass es über 100 Millionen Menschen gibt, die sogenannte Naturschutzflüchtlinge sind. Also wirklich Menschen, die vertrieben werden aus ihrem Land, von ihrem Land, damit da Naturparks eingerichtet werden können. Und in Botswana gab es zum Beispiel so einen Fall, da wurden die Ghana und Gwi vertrieben, um angeblich die Wildtiere zu schützen. Und Touristen durften dann durch das Land fahren, haben da in Luxuslodges gelebt, durften jagen. Also es ist wirklich fast absurd, wenn man sich das vorstellt. Und was wir dann halt machen, ist, dass wir sie zum Beispiel bei gerichtlichen Schritten unterstützen.
Was müssen denn die Behörden, also die entsprechenden Regierungen verhindern und für diese Gruppen der Ureinwohner zum Beispiel auch tun?
Also eigentlich ist es ganz einfach. Es geht wirklich darum, die Landrechte zu schützen. Es gibt zum Beispiel Reservate, da führen Straßen durch. Die Straßen bringen Touristen, die Menschen dann behandeln wie in einer Safari. Die bringen Wilderer, die quasi die Lebensgrundlage der Menschen jagen und ihnen das Essen so mitnehmen. Also da geht es zum Beispiel darum, einfach diese Straße zu schließen und die Landrechte zu schützen. Und für die Behörden ist das auch das Einfachere. Denn wenn sie jetzt handeln und die Landrechte schützen, müssen sie nicht mit den Problemen umgehen, die danach kommen.
Nun gibt es ja, es gibt ja auch die Situation, dass Länder solche Ureinwohner gar nicht anerkennen wollen.
Richtig, das gibt es auch. Also es gibt einige Länder, die das Konzept eines indigenen Volkes total ablehnen und der Meinung sind, wir sind alle indigen und dann auch diese Bedeutung, die zum Beispiel das Land hat, für sie total ignorieren, was natürlich katastrophal ist für die Menschen.
Noch immer gibt es sie, die unkontaktierten Menschen etwa im Amazonasgebiet, aber auch die Ureinwohner in Afrika, die um Land und Boden kämpfen, weil etwa ein großer Reiseveranstalter an die Traumküste seine Hotelanlage bauen will. Survival International will solchen Gruppen zu ihrem Recht verhelfen. Welche Gefahr die Ureinwohner der Südsee ausgesetzt sind, im Kontakt zum Beispiel mit der neuen Welt, mehr dazu auch in der nächsten Stunde. Gleich fragen wir mal nach, ob und wie die Reiseveranstalter selbst, also die Tourismusunternehmen, den Aspekt der Menschenrechte im Blick haben. Linda Poppe von Survival International, danke für das Gespräch. Haben Sie schon einmal über die Lage der Menschen in Ihrem Urlaubsland nachgedacht oder gar von Menschenrechtsverletzungen in Ihrem Urlaubsland gehört? Wir haben mal nachgefragt.
Ja, das weiß ich auch. Das weiß ich auch und das ist also wohl besonders auf den Malediven. Da habe ich das also schon gehört.
Ja, natürlich habe ich das schon von gehört und von daher bin ich natürlich gerade auf so ein Thema ziemlich hellhörig und wird aus meiner Sicht auf jeden Fall jedem, der sich irgendwo wählen kann, ob er in ein Land reist, wo die Menschenrechte geachtet werden, auch dahin zu reisen und nicht in ein Land, in dem das mehr oder weniger mit Füßen getreten wird.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn ich alleine so die deutschen Urlauber teilweise sehe, was die für Anforderungen an die Animateure etc. stellen und mit welchen Voraussetzungen die schon anreisen, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es das noch in größerem Umfang gibt.
Also ich glaube, das fängt schon auch in Hotels an, beispielsweise, wo diejenigen, die irgendwo extrem in Küchen arbeiten müssen, da ziemlichem Druck ausgesetzt sind.
Dann gibt es also auch zum Beispiel auf diesen Kreuzfahrtschiffen, was ich also auch nicht so okay finde, obwohl ich glaube, dass das schon also der Lebensunterhalt ist für die Menschen, die das eigentlich auch brauchen.
Oder auch die ganzen Zulieferer, die dann irgendwelchen Hotelketten Waren zuliefern müssen, die arbeiten in der Regel unter ziemlich schlechten Bedingungen. Es gibt Ausnahmen, ganz klar, aber es gibt auch eben immer wieder die Fälle, wo gerade die, um die Kosten zu senken, dass also auch wirklich jeder noch für den absoluten Super-Sonderschnäppchenpreis ins Ausland reisen kann, das auch noch realisieren. Das geht nur, indem man die anderen mehr oder weniger, was ihre eigenen Verdienstmöglichkeiten ausdrückt, bis zum Anschlag.
Da kennt sich jemand aus und hat sehr genau hingeguckt. Heinz Fuchs von Tourism Watch, was sagen Sie zu dieser Umfrage? Überrascht Sie dieses Ergebnis?
Ja, es ist sicher kein repräsentatives Ergebnis. Dennoch gibt es ein hohes Problembewusstsein über die sozialen Hintergründe unseres Konsumverhaltens insgesamt. Das gilt ja auch für viele andere Produktbereiche, aber auch hinsichtlich des Reisens. Vollkommen überraschend ist es nicht, aber in dieser differenzierten Form hört man es sehr selten. Und bei weitem muss man auch sagen, nicht alle machen sich von sich aus Gedanken über diese Thematiken.
Dahin reisen, wo Menschenrechte geachtet werden und nicht dahin, wo sie mit Füßen getreten werden, sagt einer der Befragten. Was würde das denn für die Länder bedeuten?
Na, es heißt, ich denke, im ersten Moment denkt man bei den Menschenrechten an die allgemeinen Bürgerrechte, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, Redefreiheit und so weiter. Die sind auch hier wahrscheinlich als erstes im Blick. Für die Länder ist es eine ganz schwierige Kategorisierung. Wo fängt das an? Ist ein Land, in dem die Todesstrafe vollstreckt wird, ist das menschenrechtlich bedenklich? Sollte man da nicht hinreisen? Damit fallen eine große Zahl von Ländern als Reiseziel hinaus. Ich denke, man muss es sehr differenziert sehen. Das kann kein Ausschlusskriterium sein, ob Menschenrechte verletzt werden oder nicht. Wichtig ist, dass man gut vorbereitet mit dem entsprechenden Hintergrundwissen und auch der eigenen Einstellung reist und auch entsprechend seine Dienstleister auswählt, Reiseveranstalter befragt, ob sie eine eigene Menschenrechtspolitik, eine Menschenrechtsstrategie verfolgen, ob sie sich Rechenschaft darüber ablegen, ob ihr geschäftliches Tun, ihr Reiseprogramm Menschenrechte tangiert, ob es menschenrechtlich relevant ist, ob es die Menschenrechte befördert, wie auch Begegnungen auf Augenhöhe mit Einheimischen möglich sind, um auch gesellschaftliche Fragestellungen zu erörtern.
Das ist das eine. Das andere ist ja zum Beispiel das ganz große Thema Klimawandel. Der Meeresspiegel steigt rapide an. Hunderttausende sind schon jetzt von ihrem Land vertrieben. Wirbelstürme machen ganze Dörfer dem Erdboden gleich. Und ohne Flieger kommen wir nun nicht in diese Traumziele, ob Afrika oder Südsee. Haben denn Reiseveranstalter da inzwischen ein Konzept?
Ein abschließendes Konzept gibt es nicht. Es ist in der Tat eine enorme Dramatik, die dahinter steht, dass wir weiterhin davon ausgehen, dass die Mobilität steigt, dass der internationale Flugverkehr steigt und die Reduktionsmöglichkeiten, was die CO2-Emissionen angeht, sind in der Tat begrenzt und auch Alternativen, die diskutiert werden, sind mindestens ebenso fatal. Also wenn davon gesprochen wird, dass man hunderte von Millionen Hektar braucht, um Ökotreibstoffe, sogenannte Biofuels, für den internationalen Flugverkehr zu beschaffen, dann ist man dabei, auch erneute Ernährungskrisen zu organisieren. Also das sind keine Alternativen. Wir müssen über unsere Mobilität nachdenken und wenn es nicht gelingt, den Flugverkehr zu reduzieren, dann müssen wir CO2-Emissionen in anderen Bereichen deutlich reduzieren. Aber auch beim Mobilitätsverhalten ist sehr viel möglich, gerade was das Vermeiden von Kurzstreckenflügen angeht. Die Reisedauer im Verhältnis zur Entfernung spielt eine große Rolle. Also sind viele Gestaltungsbereiche da und was eben schon einmal im Beitrag gesagt wurde, ist auch viel Fantasie und Kreativität gefordert ist, mit den Problemen umzugehen. Es geht nicht darum, jemand an den Pranger zu stellen und jemand anzuklagen, sondern Motivation zu schaffen, Ideen zu entwickeln, auch für mehr menschenrechtliche Akzeptanz in Unternehmen zu werben und auch um Beiträge zu werben, wie Menschenrechte noch besser verwirklicht werden können. Es gibt eine Reihe Ansätze, über die können wir noch reden.
In Kürze soll es ja neu überarbeitete Leitsätze der OECD zur Einhaltung der Menschenrechte geben, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zum Beispiel für multinationale Unternehmen, damit also auch in Reiseunternehmen. Wie verbindlich sind denn solche Leitsätze und was gibt es da schon?
Die Leitsätze liegen in der Tat vor. Sie sind im Mai verabschiedet worden und sehen auch ein eigenes Menschenrechtskapitel vor. Ganz entscheidend ist auch hier, wie die Staaten, die diese Vereinbarungen abgeschlossen haben, die Mitgliedstaaten der OECD und einige darüber hinaus, wie sie in ihren nationalen Staaten die Leitsätze umsetzen, was sie tun. Ich denke, in Deutschland besteht sehr viel Möglichkeit, auch in Unternehmen dafür zu werben. Es gibt ja bereits sehr viele Freiwilligkeitsinitiativen, aber dafür auch Leitlinien zu entwickeln, Vorgaben zu machen, Unternehmen zu motivieren, auch mit entsprechenden Programmen, nicht nur Umweltverträglichkeitsprüfungen in ihrem Geschäftsverhalten, sondern auch Menschenrechtsverträglichkeitsprüfungen hinsichtlich des Geschäftsverhaltens zu praktizieren, auch über ihr Engagement zu berichten, Rechenschaft darüber abzulegen. Das alles sind Beispiele, wie auch die Motivation in Unternehmen gefördert werden kann und wo auch sehr viele Chancen drin liegen.
Heinz Wuchs vom Evangelischen Entwicklungsdienst zum Domradio-Thema heute: Tourismus und Menschenrechte. Wie Tourismus und Menschenrechte auch in Europa ein Thema sind, zum Beispiel an der Costa del Sol, wo sich die Alten an die Zeit zurückerinnern, als es noch keine Bettenhochburgen gab und die Fischer noch in einer Idylle lebten. Mehr dazu gleich. Domradio, das Thema Tourismus und Menschenrechte. Das warme Klima, der Strand und das Meer locken jedes Jahr auch Millionen von Urlaubern an die Costa del Sol. Die Sonnenküste erstreckt sich im Süden Spaniens am Mittelmeer von Cadiz bis Granada, rund 160 Kilometer lang. Diese Küste ist auch das traditionellste Tourismusgebiet des Landes. Statt Fischerdörfern prägen heute allerdings Hotels das Küstenbild. Das geht zulasten der Umwelt. Die Natur wurde zurückgedrängt und der Wassermangel in den vergangenen Jahren immer mehr zum Problem. Andererseits sichert dieser Tourismus als Einkommensquelle Nummer 1 für den Großteil der Bevölkerung die Existenz. Tini von Poser ist an der Costa del Sol entlang gefahren und hat mit den Menschen über den Tourismus und seine Folgen gesprochen.
Früher gab es sehr viel Armut und sehr viel Hunger. Heute ist es besser als früher. Damals gab es nichts am Strand. Nichts, nichts, nichts. Nur Meer, Sand und Steine.
Wie fast alle Fischer an der Costa del Sol hat sich auch die Familie Sedan dem Tourismus zugewandt. Heute führt sie ein Restaurant in Torremolinos, wenige Kilometer von Malaga entfernt.
Mein Mann war der Erste, der sich hier niedergelassen hat. Er war vom Meer, ein Fischer. Er begann hier mit ein bisschen Wein und Sardinen. Das war im Jahre 41. Sehr bald kamen die Ersten. Viele Holländer, viele Leute. Wir haben Kunden, die jedes Jahr wiederkommen. Franzosen, Schweden, Deutsche und Belgier.
Franzosen, Sueco, Alemane, Belgier.
Erinnert sich die 84-jährige Franziska Lopez. Jesus Sedan teilt die positive Meinung seiner Mutter über die Entwicklung des Tourismus an der Küste allerdings nicht.
Früher war es schöner. Man sah das Meer und den Felsen da drüben. Es gab noch eine andere Gegend hier, in der Fischer lebten. Und jetzt sind da Restaurants und Läden.
Sedan zeigt auf einen riesigen gelben Hotelkomplex, der in den 70er Jahren entstanden ist, gleich neben dem Restaurant der Familie.
Die haben das Ding dahingestellt, total hässlich. Die frühere Schönheit ist verschwunden. Einigen gefällt es so, anderen nicht. Manche Leute mögen das Moderne.
In Torremolinos, wie an der gesamten Costa del Sol, reiht sich ein Hotel neben dem anderen. Der Name Costa del Sol, Sonnenküste, ist in den 60er Jahren von einem Journalisten erfunden worden und galt seither als Marke, erklärt der Tourismusexperte Agustin Lomenia.
Malaga hat von den romantischen englischen Reisenden gelebt, die als erste Touristen unsere Region entdeckt haben. Später kamen dann die nordamerikanischen Hippies, die Torremolinos zu ihrem Treffpunkt machten in einem Spanien, das sehr anders war als heute. Torremolinos stand für Freiheit.
Seit 6 Jahren richtet Torremolinos nun die Tourismusmesse Euroal aus. Nachhaltigkeit im Tourismus, Schutz von Angestellten in der Branche oder Umweltschutz sind zwar Thema, allerdings bisher nur am Rande. Jesus Felipe Gallego vertritt hier den Bereich Nachhaltigkeit in Hotels.
Ahora hay cosas que ya no tienen solución, o sea, hay hoteles que ya no son sostenibles.
Ich denke, es gibt Dinge, die haben keine Lösung mehr. Es gibt nun mal schon Hotels, die nicht nachhaltig sind. Aber das ist bei 90% der Hotels in der Welt der Fall, nicht nur in Torremolinos. Denn die sind mit Kriterien des letzten Jahrhunderts erbaut worden. Also sage ich, dass wenn neue Hotels entstehen, müssen sie die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Und die Hotels, die es schon gibt, sollten sich fragen, was kann ich in meinem Hotel machen, damit es nachhaltiger wird? Papier recyceln, lokale Produkte verwenden, man kann eine ganze Menge machen.
Naturbelassene Orte und der andalusische Charme sind an der Costa del Sol glücklicherweise noch zu finden. Entfernt man sich von der Küste in Richtung Berge, trifft man zum Beispiel auf das Dorf Jusca. Die weißen Häuser sind eingebettet in Wald und Berge. Sergio Sanchez ist Förster und widmet sich dem Ökotourismus.
Unser Einsatz gilt ganz der Umwelt. Es gibt einen sehr schönen Satz. Der Reichste ist nicht derjenige, der am meisten hat, sondern der am wenigsten braucht. Ich brauche recht wenig. Einfach nur die Aussicht hier genießen, die saubere Luft und nicht um 4 Uhr morgens den Bus vor meiner Tür, papa, pipi, popo. Ich respektiere das, aber ich ziehe es vor, hier zu leben und mich von dem Hahn am Morgen wecken zu lassen.
Das Grundwasser an der Costa del Sol macht Sanchez allerdings Sorgen. In den vergangenen Jahren ist es immer mehr zur Mangelware geworden. Starke Regenfälle im letzten Jahr haben die Region gerade noch mal vor der Dürre gerettet. Die meisten Häuser und Hotels haben Schwimmbäder. Golfplätze werden mit Wasser besprengt. Mit dem Ergebnis, die Einheimischen müssen Wasser sparen, so Sergio Sanchez.
Ich verstehe, dass das Wasser ein natürliches Gut ist, das allen gehört. Aber man darf doch nicht die Umgebung zerstören, nur um 2 Monate im Jahr einigen Leuten Leben zu schenken, die über Geld und Mittel verfügen, sich ein 5-Sterne-Hotel zu leisten mit einem Golfplatz.
Golfplätze werden inzwischen nur noch mit gebrauchtem Wasser besprengt. Eine der ersten Maßnahmen, die Umwelt und den Menschen an der Sonnenküste zu schützen. Doch scheint es noch ein langer Weg, Tourismus und Nachhaltigkeit unter einen Hut zu bringen.
Nachhaltigkeit im Tourismus im Kleinen fängt er auf jeden Fall an. Gleich richten wir unseren Blick in die Südsee. Auch dort prallen die Ansprüche der Hotel- und Golfplatzbesitzer mit den Interessen der Einheimischen aufeinander. Gleich nach den Nachrichten. Tourismus und Menschenrechte, das Thema heute im Domradio. Der Traum vom einsamen Strand unter Palmen und einem stressfreien Leben der Bewohner, damit macht die Südsee Schlagzeilen und von den Reiseveranstaltern wird dieser Traum auch noch kräftig geschürt. Aber die Wirklichkeit sieht, wie so oft, ganz anders aus. So auch auf der sagenumwobenen Insel Rapa Nui. Bekannter unter dem Namen Osterinsel, ihre rund 5000 Bewohner dort leben allesamt vom Tourismus. Und erst die blutigen Bilder im vergangenen Jahr machten deutlich, dass das heile Bild vom Südseeparadies deutliche Risse zeigt. Als nämlich demonstrierende Ureinwohner Hotels besetzt hielten und die Regierung diese gewaltsam geräumt hatte. Ulrich Delius ist Asien- und Afrika-Referent der Gesellschaft für bedrohte Völker und er verfolgt intensiv die Lage in den kleinen Inselstaaten im Südpazifik. Herr Delius, die Menschen in der Südsee sind angewiesen auf den Tourismus. Was ist das Problem für Sie in der Südsee?
Das Problem ist, dass sehr, sehr viele Touristen kommen, manchmal zu viele Touristen. Wenn 70.000 Besucher jedes Jahr auf die Insel Rapa Nui kommen, dann hinterlässt das natürlich starke Spuren. Man sieht es in der Umwelt. Es müssen Nahrungsmittel produziert werden für diese Leute. Die Das schafft die Insel nicht, also wird das meiste eingeführt aus Chile. Das sind fast 4000 Kilometer, die da überwunden werden müssen. Und natürlich merken die Bewohner, dass der Druck auf ihnen immer größer wird. Es wollen immer mehr Hotelkonzerne sich dort niederlassen, wollen das Land der Ureinwohner haben. Und ja, jetzt sind die Menschen hin und her gerissen. Wollen sie mehr Tourismus? Wollen sie mehr Einnahmen von ausländischen Urlaubern haben? Oder wollen sie ihre traditionelle Kultur erhalten?
Was die Menschen dort auf jeden Fall nicht wollen, ist ein Ausverkauf. Was verstehen Sie darunter?
Nun, Ausverkauf ist das, was Chiles Regierung mit ihnen vorhat. Die plant nämlich, dass innerhalb der nächsten 8 Jahre die Zahl der Touristen nochmal deutlich gesteigert werden soll. Wir haben jetzt schon jährlich quasi 20% Zuwachsraten im Tourismus. Man will dann bis zu 200.000 Urlauber auf diese Insel bringen. 200.000 Menschen, die 5.000 Menschen besuchen. Das kann eigentlich nicht gut gehen. Das kann weder gut gehen für diese Menschen und die Kontakte zu den Urlaubern, noch für die Natur, noch für die Erhaltung zum Beispiel ihrer religiösen Stätten. Das ist nämlich das, was die Urlauber vor allen Dingen suchen. Diese sehr hohen, bis zu 20 Meter hohen Moai-Statuen, die eben wirklich weltweit bekannt sind.
Wie gehen denn die Urlauber damit um, also gerade zum Beispiel mit den Traditionen und auch den religiösen Stätten?
Wenig respektvoll, sehr häufig. Sie klettern auf sie, sie schnitzen in den Stein hinein, meißeln dort ihre, ja sozusagen, verewigen sie sich dort, dass sie da gewesen sind. Und das ist natürlich was, was die Ureinwohner als eine schwerwiegende Verletzung ihrer Kultur ansehen und auch ihrer Religion ansehen, weil eben das für die nicht einfach irgendwelche schönen Statuen sind, sondern sie eben auch Bedeutung in ihrer Religion haben.
Die Folgen des Tourismus dort sind also gravierend. Der Wasserbedarf ist enorm sozusagen eingeschränkt. Lebensmittel müssen eingeführt werden, haben Sie gerade gesagt. Und auch die Müllversorgung der Hotels, auch eine große Problematik. Aber andererseits, die Touristen bringen ja viel Geld auf so eine Insel. Wie könnten jetzt die Ureinwohner zum Beispiel einbezogen werden in die Gewinne?
Ja, man hat da natürlich unterschiedliche Konzepte des Ökotourismus und dass eben auch zum Beispiel Ureinwohner herangeführt werden, kleinere Hotelanlagen zu führen. Aber das sind natürlich nicht die Dimensionen, die diese 200.000 Urlauber versorgen werden. Das heißt also für die Ureinwohner, für die lokale Bevölkerung sind es meistens wirklich nur ja die kleinen Krümel sozusagen, die vom großen Kuchen des Ferntourismus abfallen. Und da sagen eben viele Menschen auf diesen Inseln, ist es das wert, dass wir hier zwar vielleicht ein bisschen Auskommen bekommen, aber dafür eben unsere ganze Umgebung verschandelt wird.
Welche Lösung sehen Sie? Sie verfolgen intensiv ja die Lage dieser kleinen Inselstaaten im Südpazifik. Haben Sie eine Idee?
Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass die traditionelle Kultur beachtet wird, dass die traditionellen Gesetze beachtet werden und dazu zählen eben auch die Landrechte. Dass es nicht angehen kann, dass sozusagen jede Insel jetzt zugebaut wird mit Hotelkomplexen. Das sind nicht unbedingt immer hohe Hotelbauten wie in Benidorm, sondern das sind große Anlagen, die zum Teil auf Pfählen stehen, aber die enorm viel Platz brauchen. Und das sind einfach tiefe Eingriffe in die lokale Kultur und so etwas darf einfach nur geschehen, wenn die Urbevölkerung, die in dieser Region lebt, die auf dieser Insel lebt, dem auch vorher zustimmt. Und diese Zustimmung wird eben regelmäßig nicht eingeholt, sondern man schafft einfach Fakten.
Rapa Nui, die Insel zählt offiziell zu Chile. Seit ihrer Erklärung zum UNESCO-Weltkulturerbe 1995 reisen inzwischen Jahr für Jahr bis zu 70.000 Menschen dorthin. 5.000 leben auf der Insel. Und die kleine Pazifikinsel gelangt dadurch natürlich zunehmend an ihre Grenzen. Darüber gesprochen habe ich mit Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Ich danke Ihnen. Weil Reise- und Urlaubszeit ist, haben wir uns heute mit dem Thema Tourismus und Menschenrechte befasst. Wir haben gesehen, dass Tourismus und touristische Entwicklungen direkt und auch indirekt mit vielen Aspekten der Menschenrechte zusammenhängen. Und zum Abschluss unserer Sendung heute möchte ich meinen Gast Heinz Fuchs von Tourism Watch noch fragen. Herr Fuchs, Sie und auch unsere Gesprächspartner haben ja deutlich gemacht, dass es um mehr geht als um die Frage, ob wir es ethisch vertreten können, in ein Land zu reisen, das eine problematische Menschenrechtslage hat. Ganz aktuell zum Beispiel mit Tunesien oder Ägypten oder auch Mexiko. Worum mehr geht es?
Es geht darum, dass Tourismus selbst nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligt ist. Wir haben die Frage von Landrechten angesprochen, die Beschäftigungsbedingungen, die Situation von Kindern. Das sind alles Wirkungen des Tourismus, die vermieden und überwunden werden müssen zum Vorteil der Menschen und zum Schutz der Natur. Und dazu braucht Tourismus Spielregeln, die nicht nur das Ergebnis von freiwilligen Initiativen, verantwortungsvoller Reisender, verantwortungsvoller Veranstalter sind, sondern es braucht Spielregeln, in denen auch touristische Unternehmen, Agenturen von ihren Staaten verpflichtet werden, neben Umweltaspekten soziale Aspekte stärker zu berücksichtigen und auch im Sinne der UN, der Menschenrechtspolitik der Vereinten Nationen, auch stärker Verantwortung für die Verwirklichung der Menschenrechte übernehmen und auch eine Unternehmenspolitik machen, die nicht nur heißt, wir wollen verantwortlich Geld verdienen, sondern wir wollen mit unserer Geschäftspraxis auch zur Umsetzung und zur Verwirklichung der Menschenrechte beitragen. Das mag ein hohes Ziel sein, aber ich glaube, wenn es um die Gestaltung der Globalisierung geht, müssen alle Beteiligten auch von ihren Staaten entsprechend verpflichtet werden, für einen menschenrechtsorientierten Tourismus Beiträge zu leisten. Und auch um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, müssen diese Spielregeln für alle Akteure gleichermaßen gelten, vor allem wenn sie wirtschaftlich im Tourismus tätig sind.
Es ist Ihnen ja immer ganz wichtig zu betonen, dass Sie weder touristische Unternehmungen noch uns, die wir ja alle verreisen wollen in unserem Urlaub, auf die Anklagebank setzen wollen. Was ist Ihnen da wichtig?
Wichtig ist, dass wir alle, die Tourismus betreiben, und Tourismus ist ja das wunderschöne Thema, in dem wir alle unsere Gedanken haben. Wir reden, glaube ich, über Tourismus und über Reisen. Das ist mit eines der beliebtesten Gesprächsthemen. Wir können alle hier mitgestalten, wir können alle Verantwortung ausleben und wir können ernstzunehmende Beiträge zu einer menschenwürdigen Gestaltung dieser Welt leisten. Und darum geht es, alle Akteure, die einzelnen Reisenden, die Veranstalter zu gewinnen, Fantasie aufzubringen, auch ihre Reiseprodukte, ihr unternehmerisches Tun verantwortlicher auszugestalten. Also eher im Sinne einer Einladung, einer motivierenden Unterstützung, denn die Tourismus, das haben wir eingangs gesagt und gehört, ist eine weltweit enorm wichtige Ökonomie. Viele Menschen leben davon. Es hat sehr viel mit Umweltaspekten und sozialen Hintergründen zu tun, um der Menschen willen und zum Schutz der Natur entsprechend auszugestalten, müssen die Beteiligten entsprechende Spielregeln akzeptieren und selbst Möglichkeiten ausloten, wie sie alle zu einem verantwortlichen, menschenrechtsorientierten Tourismus beitragen können.
Aber mal Hand aufs Herz, da wo attraktive Strände sind, lassen sich immer Hotelkonzerne nieder, die aus der westlichen Welt kommen. Da lockt nämlich die Rendite. Es wird immer die Menschen geben, die das auch bezahlen können und die es sehr schnell buchen wollen und sich nicht großartig um das kümmern wollen, wie sie sozusagen ihren Urlaub ökonomisch oder auch verantwortlich sozusagen planen können. Werden wir das wirklich ändern?
Die Befürchtung kann ich gut verstehen. Dennoch braucht es den gesetzlichen Rahmen. Die Staatenpflichten müssen das Mandat oder das Primat der Politik über das Ökonomische nochmal zurückgewinnen, wenn wir entsprechend gestalterisch tätig sein wollen. Wir können entscheiden, ob wir sozusagen der Macht des Geldes die Gestaltung der Welt überlassen oder ob wir politische Rahmenbedingungen akzeptieren und gestalten wollen im Sinne der Menschenrechte. Und wir haben ja deshalb diesen Menschenrechtsansatz auch nochmal etwas intensiver für den Tourismus durchdacht und aufbereitet, weil wir glauben, dass oder der Überzeugung sind, das ist der international akzeptierte Rahmen, über die die größte Verständigungsbreite möglich ist, der weitgehend akzeptiert ist, Elemente einer globalen Politik darstellt und das auch zu übertragen und die Prinzipien auf verantwortliches Gestalten im Tourismus bei allen Beteiligten, bei der Tourismuspolitik, auch der internationalen Welttourismusorganisation umzusetzen, Reisende zu verantwortlichen Reiseentscheidungen zu motivieren, ist meines Erachtens der Ansatz, der momentan notwendig ist, damit hier keine negativen Effekte langfristig erzielt werden.
Ganz zu Anfang unserer Sendung haben Sie gesagt, auf keinen Fall sollen wir die Länder boykottieren, in denen die Menschen vom Tourismus leben, die Menschenrechte aber kaum Bedeutung finden. Wer jetzt eigentlich am liebsten nach Tunesien oder Ägypten reisen möchte und sagt, okay, das ist mir irgendwie alles zu unsicher und die Menschenrechte werden da auch noch mit Füßen getreten, was geben Sie dem oder derjenigen mit auf den Urlaubsweg?
Ich kann nur jedem sagen, machen Sie sich sachkundig, lassen Sie sich von Ihrem Reiseveranstalter über seine Reisekonzepte informieren, lassen Sie sich nicht von Schnäppchen blenden, versuchen Sie, soweit das als einzelner Konsument, als einzelner Reisender möglich ist, für sich ein faires Reiseprogramm, das, was Sie dafür halten, zusammenzustellen, begegnen Sie den Menschen auf Augenhöhe. Schauen Sie, dass regionale Produkte zum Einsatz kommen, dass Sie Begegnungen mit Menschen haben und dann genießen Sie Ihren Urlaub.
Alle Beteiligten im Tourismus müssen künftig ihren Teil dazu beitragen, dass die Menschen in den Reiseländern menschenwürdig leben können. Jede und jeder also von uns. Tourismus und Menschenrechte, das war das Domradio-Thema heute. Mein Gesprächspartner im Studio war Heinz Fuchs, der Leiter von Tourism Watch vom Evangelischen Entwicklungsdienst in Bonn. Er nimmt den Tourismus weiter unter die Lupe, unter dem Aspekt der Menschenrechte. Herr Fuchs, danke, dass Sie da waren und auch viel Erfolg für Ihre Arbeit weiterhin.
Dankeschön, gerne.
Ich sage Tschüss für heute. Ich bin Monika Weiß.